Ja, ich wünsche euch auch einen guten Morgen, einen guten Gottesdienst. Und ich habe heute das Thema Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt findet ja meistens, das heißt nicht meistens, sondern immer nicht an einem Sonntag statt. Und die großen Kirchen, die haben ja auch Christi Himmelfahrt, Gottesdienste, aber in unseren Freikirchen ist das, glaube ich, eher seltener. Und deshalb wird wahrscheinlich auch eher seltener über das Thema so gepredigt. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Tag, ein wichtiger Ausschnitt, den uns die Bibel hier gibt, was damit zu tun hat, mit dem, was ist denn eigentlich mit Jesus passiert. Nicht nur die Auferstehung, die wichtig ist, sondern auch, wie es dann weiterging. Und wenn man sich die Frage stellt, was bedeutet eigentlich Christi Himmelfahrt? Es ist halt die Aufnahme des Herrn in den Himmel und das bezeichnet eigentlich die Rückkehr Jesu Christi als Sohn beim Vater, da wo er eigentlich hergekommen ist. Wir haben neulich mal in einem Kreis in einem Bibelkreis darüber gesprochen, über Jesus Christus. Und wenn man mit manchen Menschen zusammen ist, die haben den Eindruck, Jesus Christus wurde damals so als Kind geboren und so weiter, und dann ist er entstanden, ne, und dann hat er gelebt, und dann ist er zum Vater gegangen. Aber dass er eine Präexistenz hatte, vorher schon da war, ist vielen gar nicht so bewusst. Also es bezeichnet die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes in den Himmel. Und das geschah 40 Tage nach Ostern. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Die Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, hat ja noch eine andere Bedeutung, auch eine eschatologische, auch eine endzeitliche Bedeutung. Das wird uns auch dort mitgeteilt. Die Lehre von den letzten Dingen, die Lehre von der Endzeit, also im Philipperbrief, da lesen wir zum Beispiel, ich wollte es mal kurz vorlesen, Philipper Kapitel 2, Vers 8 bis 9, dort heißt es, wenn ich es finde, darum hat Gott ihn auch erhoben, hoch erhoben in dem Namen und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Text, was die Welt eigentlich nicht sieht, dass wir Christen manchmal auch nicht sehen, dass sich eines Tages vor Jesus Christus alle Knie beugen werden und bekennen, dass der Herr, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also Jesus, das ist auch ein Hinweis darauf, auch andere Bibelstellen gibt es, er ist auch, er wird wiederkommen, er wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Und das zweite Kommen wird wie die Himmelfahrt sein. Das macht uns die Bibel deutlich, er kommt persönlich und er kommt dann sichtbar wieder. Und das Ganze wird auf dem Ölberg geschehen, wie es auch im Sacharja steht und in der Offenbarung. Aber in der Apostelgeschichte 1, Vers 11, und das ist dann der letzte Gedanke zur Einleitung des Textes, da steht geschrieben, Kapitel 1, Vers 11, ab Vers 10, und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Ja, 40 Tage war Jesus nach seiner Auferstehung auf dieser Erde. Er war mit seinen Jüngern zusammen. Und in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, passierte eigentlich sehr viel. Und einiges von denen ist uns auch wiedergegeben in dem Wort. Und nun passiert wieder etwas, wie wir das jetzt sehen. Er selbst, Jesus, ist in ihrer Mitte. Man könnte sagen, die guten alten Zeiten, er ist wieder da. Es kann wieder weitergehen mit Jesus. Ne? Das ist richtig toll. Und er spricht mit ihnen und er erzählt ihnen vieles, was für das Leben, für den Glauben, für ihn und so weiter wichtig ist. Und dann sehen wir, dass die Ereignisse sich scheinen zu überschlagen. Knall auf Fall, was da alles so passiert. Und da kommt der Schluss, das Finale. Und das geht alles sehr schnell. Aber bevor Jesus in den Himmel auffährt, öffnet er ihnen noch die Augen. Ich denke, man muss von Gott für manche Dinge die Augen geöffnet bekommen, damit wir es überhaupt verstehen. Ich lese schon so viele Jahre die Bibel und manchmal kriege ich die Augen geöffnet für eine Stelle, die ich schon so oft gelesen habe, wird mir dann deutlich. Und ich denke, er öffnet ihnen das Augen, er möchte ihnen Verständnis geben, damit sie verstehen, was sie eigentlich verstehen sollen, was da alles passiert ist. Sie haben es nämlich nicht alles so verstanden. Das kann man aus den Zusammenhängen sehen. Und wie es weitergeht und worauf es ankommt. Und ob es überhaupt weitergeht, wenn Jesus weg ist. Er gibt ihnen ein Verständnis für seine Lebendigkeit, dass er lebt. Er spricht davon verschiedenen Dingen und dann sagt er auf einmal, habt ihr zu essen? Und dann isst er gebratenen Fisch vor ihren Augen, der Auferstandene. Ich könnte sagen, wie zu allen Zeiten, Jesus ist da, er lebt und er lebt jetzt mit uns hier. Was haben sich die Jünger gefreut, als sie das so verstanden haben auf einmal? Das ist der Auferstandene Jesus Christus. Vorher gab es so Aussagen, sie zweifelten daran. Und er ist mitten unter uns. Und er gibt ihnen auch ein Verständnis hier, da eröffnet er ihnen das Verständnis für die Schriften. Die Schriften, die alttestamentlichen Schriften, die hatten ja noch kein neues Testament, die Bibel. Sondern die haben das ja alles vom Alten Testament her erklärt bekommen müssen, was da vorausgesagt worden war. Und er hat ihnen deutlich gemacht, dass alles im Alten Testament schon angegeben wurde, dass es passieren sollte. Zum Beispiel musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Dann gibt er ihnen das Verständnis für den Missionsauftrag. In seinem Namen sollen sie Buße und Vergebung der Sünden verkündigen. Das wird ihnen auch so ganz kurz hier mitgeteilt. Ihr seid Zeugen hiervon, hat er gesagt. Ich denke, genau wie wir Christen, die wir an Jesus glauben, Zeugen sind dessen, dass wir das anderen weitersagen können. Wir haben immerhin was mit unserem Herrn erlebt. Also wir reden nicht von Tuten, Blasen, keine Ahnung, sondern wir wissen, was Jesus für unser Leben bedeutet. Und dass er für uns gestorben ist und dass er andere Menschen genauso retten will, wie er uns, wie er mich und dich gerettet hat. Und er sagt ihnen dann, sie sollen damit anfangen, in Jerusalem sollen sie damit anfangen. Und er gibt ihnen auch das Verständnis, und ich denke, das ist auch sehr wichtig für die Kraft Gottes. Sie brauchen eine besondere Ausrüstung, eine besondere Kraft, wenn er nicht mehr leibhaftig unter ihnen ist. Sie brauchen Kraft aus der Höhe. Er verheißt ihnen das Kommen des Heiligen Geistes. Ob sie das so verstanden haben? Das, was an Pfingsten dann passiert ist, dieses Wunder und die Auswirkungen davon, gewaltig. Und dann verließ er sie und wurde vor ihren Augen zum Himmel emporgehoben, Christi Himmelfahrt, Christus in den Himmel aufgehoben. Ich habe zu diesem Thema drei Punkte. Der erste Punkt heißt Himmelfahrt, der Schritt nach vorne. Wie mögen sich die Jünger jetzt gefühlt haben in diesem Augenblick? Eben noch konnten sie bezeugen, dass er aus den Toten auferstanden ist, dass er da ist, dass er lebt, und sie möchten ihn so gerne festhalten und mitnehmen. Und der Tod hat nicht das letzte Wort, und Jesus war mitten unter ihnen, er lebt, und dann auf einmal, was passiert jetzt? Sie hätten sich doch sehr gewünscht, jetzt, lieber Jesus, Herr, zu neuen Taten, lass uns aufbrechen. Du machst wieder Wunder, du heilst Menschen, du verkündigst das Evangelium und die gute Botschaft. Du richtest dein Reich auf dieser Erde. Jesus könnte sich nun zeigen, seinen Widersachern, und klarstellen. Er könnte klarstellen vor Pilatus. Er könnte klarstellen vor Pharisäern und Schriftgelehrten, was geklärt werden müsste, wo es Missverständnisse gab, damit sie doch endlich an ihn glauben. Er könnte das doch machen. Aber was nun? Jesus steigt einfach aus dem Leben gerissen, einfach weg. Und ich denke, da wären wir doch auch fassungslos, würden ihn am liebsten festhalten und sagen, Herr, bleibe doch jetzt, ne? Das ist doch so wichtig, ne? Ist doch für meinen Glauben so wichtig, für uns so wichtig als Gemeinde. Ich denke, die Jünger waren erst einmal geschockt. Wie sagte doch der Engel zu ihnen, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Die haben zum Himmel gestarrt. Ich meine, ist klar, wenn da sowas passiert, wenn so ein Flugzeug am Himmel ist, starren wir auch manchmal zum Himmel, oder wir schauen den Mond, die Sterne an. Aber sie starrten zum Himmel und konnten es irgendwie nicht fassen. Jesus war alles für sie. Er war Zentrum für sie, er war Hoffnung für sie und er war Ziel für sie. Und sie brauchten ihn bei sich für ihre Pläne, für ihr unfertiges Leben. Und nun waren sie auf sich gestellt, sollten weiterführen, was er angefangen hat. Kein gleitender Übergang, keine richtige Einführung. Unverhofft kommt diese Himmelfahrt. Und ich denke, ein Hauch von Spannung liegt über diesem Text. Was wird durch Jesus noch passieren, wenn er nicht mehr sichtbar, wenn er nicht mehr sichtbar unter uns ist und wenn er im Himmel ist, wenn er im Himmel regiert? Wie wird er sich hier auf dieser Erde zeigen? Die Jünger werden ins kalte Wasser geschmissen. Aber diese Situation ist eine Herausforderung für sie. Und sie lassen sich herausfordern. Der Schritt nach vorne muss kommen, muss wirklich kommen. Und ich habe mir gefragt, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Wir erleben natürlich die Himmelfahrt Christi in dem Sinne nicht mehr. Aber wie gehen wir mit Situationen, mit neuen Herausforderungen einfach mal um? Fühlen wir uns nicht auch manchmal von Jesus allein gelassen? Weil dass man manchmal denkt, wir haben ja nur noch sein Wort. Und an diesem Wort müssen wir uns festklammern, an dieses Wort glauben. Von diesem Wort versuchen wir, andere für den Glauben zu beweisen, ihnen das Wort klar zu machen, von dem Wort her. Und andere sagen, ja gut, wo ist er denn? Ich erlebe das so in unserer Arbeit im Gefängnis in Wittlich, wo wir jetzt 12 Insassen haben, die zu uns in die Gruppenstunde kommen. Darunter sind 3 Muslime, mit denen wir versuchen, vom Wort her Christus zu beweisen oder Christus zu bekennen. Und was nicht so einfach ist, aber wo man merkt, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben sein Wort gekriegt und er sagt, predigt dieses Wort, gebt dieses Wort weiter. Wir haben nichts anderes. Aber es ist das Wichtigste. Aber wir müssen auch darauf warten, wie seine Jünger, dass wir aus seiner Kraft leben. Das brauchen wir. Wir müssen mit seiner Kraft ausgerüstet sein. Also wir können eigentlich Menschen gar nicht überzeugen vom Glauben. Wir können es versuchen, wir geben unser Bestes. Aber wenn Gottes Kraft nicht an den Herzen der Menschen wirkt, ja, dann wirkt nichts mehr. Und die Frage ist, ob wir solche Situationen auch als Chance annehmen, die Gott uns immer wieder gibt. Lassen wir uns auch fordern und herausfordern, auch von anderen Menschen, die noch nicht gläubig sind. Wenn wir, ja, das sollten wir eigentlich tun, denke ich, dass man sich herausfordern lässt. Wodurch wird eigentlich hier die Himmelfahrt eingeleitet? Er führte sie aber hinaus in die Nähe von Bethanien. Das war östlich vom Jordan, so 2 Kilometer entfernt, das alte Bethanien. Interessanterweise habe ich mal nachgelesen, dass da Jesus seine ersten Jünger auch da berufen hatte, in Bethanien. Also es hat auch eine wichtige Stätte gewesen. Es war nicht ihre Idee, die der Jünger, er Jesus führte sie. Und sie werden von Jesus, dem Auferstandenen, geführt, mit der Absicht geführt, weil Jesus etwas vor mit ihnen hat. Er will ihnen etwas deutlich machen für ihr Leben. Und dann sehen wir in Vers 50, er hob dann seine Hände und segnete sie. Er hob seine Hände und segnete sie. Und das war eigentlich so im Alten Testament, der hohe Priester hat das Volk Israel mit erhobenen Händen gesegnet. Macht die Bibel nicht auch deutlich, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist, dass er ihn da symbolisch deutlich gemacht hat? Später haben sie es verstanden, dass er zu Rechten Gottes ist und sie vertritt, für sie eintritt. Er segnet sie. Der aaronitische Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gib dir Frieden. Er segnet sie mit diesem Segen Gottes für ihren neuen Dienst, für ihre neue Aufgabe. Und sein Segen begleitet ihr Zeugnis bis zum heutigen Tag. Dürfen wir nicht auch diese Erfahrung machen? Wir dürfen diese Erfahrung machen. Wir sind von seinem Segen abhängig. Es ist nicht nur ein Spruch, dass man sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen, sondern es ist wirklich so, dass wir an seinem Segen, von seinem Segen abhängig sind. Ein zweiter Gedanke, Himmelfahrt, der Aufblick nach oben. Wir sehen zuerst Jesus. Er ist die Mitte des Geschehens und während Jesus segnet, geschah die Himmelfahrt. Was prägt sich also in den Köpfen der Jünger ein? Der segnete Jesus, der sie segnet. So lenkt Jesus bei seinen Jüngern und auch bei uns den Blick auf das Entscheidende, worauf es ankommt. Wenn uns alles genommen wird, und manchmal wird uns alles genommen oder fast alles, und wir haben nichts mehr, uns scheint der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden, wir haben Jesus. Jesus unseren Herrn, Jesus unseren Retter, Jesus unseren Erlöser, Jesus, der für uns sorgt, der gute Hirte, Jesus, der bei uns ist. Wir haben unseren Herrn. Er wurde in den Himmel hinaufgetragen, er wurde emporgehoben. Man könnte sagen, himmlische Kräfte geleiteten ihn wieder zu dem Thron des Vaters, zu Rechten Gottes, wo er dort sitzt. Und dann muss man sich mal vorstellen, zwischen den Jüngern, wenn man so den Text sich so anschaut, zwischen den Jüngern und Jesus kommt jetzt erstmal ein Abstand. In diesem Augenblick, sie verstehen es ja nicht ganz. Jesus ging zum Vater, zum Thron, auf den Thron hat er sich gesetzt und sie, die Jünger, konnten ihm zusehen, sie konnten, das war auch interessant, zusehen, wie sich das Wort der Schrift erfüllte, dass er in den Himmel aufgehoben wurde. Das konnten sie zusehen. Das war natürlich auch schon ein gewaltiges Erlebnis. In Johannes Kapitel 3, Vers 13 steht geschrieben, und das ist auch sehr wichtig dafür, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und in Markus 16 steht, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Er geht zum Vater zurück. Und als ich diesen Text gelesen habe, da habe ich das noch viel besser verstanden, wenn Jesus immer vom Vater, er tut den Willen des Vaters und er geht zum Vater zurück, dort, wo er hingehört. Und wo er einmal gesagt hat, dann will ich die zu mir ziehen, die an ihn glauben. Er ist derjenige, der Menschen zum Vater zieht. Und Gottes geheimnisvolle Kraft, die ihn Mensch werden ließ, brachte ihn eben zurück zum Vater, zum Thron Gottes. Jetzt ist er beim Vater im Himmel und jetzt regiert er von oben als auferstandener Christus. Zu Rechten Gottes sitzt er und das ist ein Bild für den Ehrenplatz, aber es ist auch ein Bild für die souveränitäre Macht, die er hat. Die hat er nämlich, wie er deutlich gemacht hat. Und das bedeutet auch, ab jetzt kann man zu ihm beten. Jetzt kann man zu ihm beten. Ein Stephanus, der den Himmel offen sah und Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Seine Macht können wir jetzt erwarten. Jeder von uns. Jesu Macht ist größer. Das dürfen wir auch wissen. Größer als die Mächte der Finsternis, als der Teufel, als die Sünde, als alles, was so an Fechtungen und Anfeindungen an uns herankommen. Er hat sogar den Teufel besiegt. Rechnen wir mit Jesus, mit seiner Macht in unserem Leben? Blicken wir auf ihn? Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir mit seiner Macht jeden Tag rechnen. Jeden Tag. Ich komme zu einem letzten Punkt. Himmelfahrt mit Freude losziehen. Mit Freude losziehen. Ich weiß nicht, ich ziehe nicht immer so mit Freude los. Ich habe auch manchmal meine Tage, wo das Leben nicht so freudvoll ist, wo so viele Dinge einen deprimieren oder belasten können oder was weiß ich, aber hier ist davon die Rede. Wenn man sich überlegt, sie wussten um den endgültigen Abschied von Jesus, die Jünger. Das wird nicht leicht, wenn man Abschied nehmen muss. In dem Fall fiel es vielleicht noch besonders oder anders schwer. Aber irgendwie ist auch dieser Abschied anders als andere. Ihre Reaktion, die zeigt das, ihr Verhalten zeigt das, das Verhalten der Jünger. Etwas ist mit ihnen geschehen in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen. Oder jetzt vielleicht hier am Schluss, wo sich alles so zugespitzt hat. Einmal fallen sie vor ihm nieder. Das ist ein Ausdruck der Anbetung, dass sie ihn angebetet haben, dass sie ihm die Ehre gegeben haben. Jesus ist ihr göttlicher Herr. Er wird als Gottes Sohn ebenso wie der Vater im Gebet angerufen werden können. Und das haben sie verstanden. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Und sie sehen mit großer Freude, sie gehen mit großer Freude. Das erste Mal im Lukas-Evangelium ist von einer großen Freude die Rede, haben wir alle schon gelesen, Weihnachten, als Christus der Herr geboren wurde. Da ist nämlich davon die Rede, diese große Freude, der Heiland, der Retter ist da, er ist geboren, angekündigt von den Engeln Gottes. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren, eine große Freude. Da freute sich der ganze Himmel. Warum? Der Himmel wusste um das Geschehen, um die Bedeutung, dass diese Welt verloren ist und dass ohne Christus die Menschen verloren bleiben und nie gerettet werden könnten, wenn nicht der Retter kommt. Und deshalb diese große Freude. Das wünsche ich uns auch, dass wir mit dieser großen Freude von unserem großen Herrn und Gott etwas weitersagen. Dass das aus uns heraus auch spürbar ist. Dass es nicht eine Sache ist, ein Ding, eine Aktion, sondern dass es einfach so positiv aus dem Herzen herauskommt, diese große Freude. In der Bibel steht auch drin in Lukas 15, im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Wenn man sich das mal überlegt, als ihr euch bekehrt habt, als ich mich bekehrt habt, da war da oben was los, ne? Ein Sünder Buße tut. Und wenn es noch mehr sind, dann ist da ein Riesenfest. Müssen wir sich mal vorstellen. Und dann lesen wir hier am Ende von Lukas von dieser großen Freude beim Abschied von Jesus. Kann man sich dann da freuen? Jesus verabschiedet sich von dieser sichtbaren Welt. Die Jünger versinken nicht in Betrübnis und Trauer. Nein, sie freuen sich. Weil Jesus ihr erhöhter Herr ist, weil er ihr Heiland ist, weil sie wissen, er geht zum Vater und weil sie mit ihm rechnen dürfen alle Tage. Sie dürfen mit ihm rechnen. Wir dürfen mit ihm rechnen. Und deshalb haben die Jünger diese Zuversicht, diese große Freude zieht in ihr Leben ein. Christi Himmelfahrt bedeutete das praktisch, dass diese Freude in ihr Leben einkehrte. Später bekam sie auch den Heiligen Geist, da war das noch freudiger. Aber das war der Anfang, den Gott ihnen geschenkt hat. Und dann kehrten sie zurück nach Jerusalem. Es ist eine Rückkehr auf Zeit. Eine Rückkehr, die mit diesem Warten zu tun hat, wartet, bis ihr ausgerüstet werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aus ängstlichen, enttäuschten Menschen oder Jüngern und Nachfolgern Jesu werden auf einmal freudige Boten des Herrn. Und sie preisen Gott. Und wenn man sich mal überlegt, sie haben sich durch nichts davon aufhalten lassen. Sie hatten Widerstände. Genau wie es heute auch in vielen Ländern der Erde ist, wo Christen verfolgt werden. Sie kriegen richtig Widerstand. Sie werden mit dem Tod bedroht. Und sie halten an ihrem Herrn fest. Und hier heißt es dann auch so zum Schluss, sie priesen Gott. Das prägte ihre Tage vor Pfingsten. Der Blick nach vorne, es geht weiter, der Blick nach oben auf den Herrn. Und die Freude, denn der Abschied von Jesus war kein Abschied, kein gewöhnlicher Abschied, sondern das war ein Abschied, wo sie wussten, Jesus ist weiter bei uns in einer anderen Form, durch den Heiligen Geist. Und wie den Jüngern steht auch uns dieser Weg offen, aus dieser Freude zu leben, diesen Blick nach oben und nach vorne zu haben und so durch diese Welt gehen, mit unserem Herrn, mit unseren einfachen Mitteln können wir etwas für unseren Herrn bewirken. Er rüstet uns aus mit seiner Kraft, die hat uns gegeben. Und so ging diese Geschichte mit Himmelfahrt weiter. Der Abschied war kein Ende, sondern war ein neuer Anfang, seine Jünger, ein neuer Auftrag, den sie bekommen haben. Das, was sie geübt haben, schon vorher mit Jesus mal durch die Dörfer zu gehen und von Haus zu Haus und Menschen das Evangelium bringen, das wurde jetzt richtig, richtig ernst. Aber nicht, dass sie das nicht so konnten. Sie konnten es auch nur deshalb, weil er sie befähigt hat, weil er ihnen seine Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat. Und ich denke, das können wir auch nur aus dieser Kraft heraus tun. Und über diesem Auftrag, und das ist so wichtig, das lesen wir auch in der Bibel, steht dieses Versprechen von Jesus. Dieses Versprechen, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Er ist jeden Tag bei uns, ne? Heute, morgen im Alltag, jeden Tag dürfen wir mit ihm rechnen. Und das wünsche ich uns, dass wir auch von Himmelfahrt lernen, Jesus ist zur Rechten Gottes, Jesus vertritt uns und wir dürfen ihn um alles bitten und wir dürfen für ihn, mit ihm, durch ihn unterwegs sein. Amen.